Grundsätzlich erleben wir natürlich immer nur die Spiegelung dessen, was geschieht. Ja? Also wir erleben nie direkt, weil das, was ist, kann nicht erlebt werden. Das ist ja singulär. Da ist niemand, der das, was passiert, erleben kann, sondern was wir erleben, ist ein Nacherleben, immer. Nur das ist so, ja. Also ich kann immer nur nacherleben, was passiert. Ich kann zum Beispiel jetzt nacherleben, was gesprochen wird. In dem Moment, wo gesprochen wird, habe ich keine Ahnung, was gesprochen wird, weil wenn ich das wüsste, müsste ich ja dem letztendlich zuhören. Ja? Also ich müsste jetzt anfangen zu denken, was ich spreche, was unmöglich ist, weil dann könnte ich nicht mehr sprechen. Das heißt also, ich kann es hören. Und genau jetzt in diesem Augenblick, wo ich es höre, also ganz, ganz kurz danach, ja, das ist die Reflexion, die natürlich ist. So. Und jetzt gibt es aber eine zweite, dritte, vierte, fünfte, zehnte, hundertste, tausendste Reflexion dieses Ereignisses. Ja, wenn ich mich zum Beispiel an etwas erinnere oder etwas problematisiere, was eben nicht jetzt ist, ja, was nicht gerade stattgefunden hat oder gestern, sondern was, sagen wir mal, ein Lebensthema von mir ist, ja, was mich grundsätzlich und schon immer beschäftigt. Also ich kann, es ist sehr einfach nicht zu bemerken, dass ich mich im Grunde genommen nur mit meinen Gedanken beschäftige. Ja, und sehr, sehr wenig mit dem, was passiert. Aber grundlegend ist alles, was ich erlebe, Reflexion. Ja. Was weder richtig noch falsch ist, sondern so ist es einfach. In dem Moment, wo ich nicht reflektiere, bin ich nicht da. Bin ich nicht da als jemand, der sagen könnte, ich bin da. Dann bin ich vielleicht noch da, aber dann erlebe ich mein Dasein nicht. Dann weiß ich auch nichts von meinem Dasein.
Da hört dann Suche und Flucht auf.
Da ist nur noch das, aber so unmittelbar, dass es, wie gesagt, da taucht keine Sprache auf, okay. Da taucht kein Gedanke auf.
Ich hatte mir auch so ein Zitat notiert, diejenigen, die sprechen, wissen nicht, diejenigen, die wissen, sprechen nicht.
Ja.
Und doch sprechen sie.
Diejenigen, die wissen, sprechen nicht. Ich würde sagen, das, was weiß, das, was ich selbst weiß, kann nicht sprechen. Das, was ich selbst weiß, kann nicht sprechen, weil es keine Stimme hat, weil es keine Möglichkeit hat, um sich selbst zu wissen. Es weiß nur. Und das, was spricht, ist die Reflexion dieser Erkenntnis. Und trotzdem gibt es natürlich trotzdem wird natürlich viel über Vorstellungen und Ideen und Konzepte gesprochen. Ja? Das ist dann, sagen wir mal, wo ganz anders, irgendwo im Kopf von irgendjemandem oder im Gefühl von irgendjemandem oder in der Aura, wo auch immer. Aber die Idee, jemand, der weiß, spricht nicht, setzt ja schon voraus, dass es zwei sind. Ja? Also das Wissen und der jemand, der spricht oder nicht spricht. Ja? Also hier hat schon das stattgefunden. Es ist schon gedanklich, sagen wir es mal ganz einfach. Ja? Es ist in der Welt der Konzepte. Und trotzdem ist es vielleicht so, dass das Bedürfnis, alles zu erklären und die Welt zu konzeptionalisieren, stark nachlässt. Und dass das Erkennen der eigenen Unwissenheit immer umfassender wird. Und dass das eine unglaubliche Erleichterung ist.
Nichts wissen zu müssen?
Ja, nichts wissen zu können.
Zu können.
Sondern wirklich anwesend zu sein in In diesem Hier.
In diesem Hier. Da drängt es mir auf, dass wenn wir uns hier so unterhalten, ja, irgendwie doch so ein Zeitfaktor scheinbar mitspielt. Also wir haben uns hier von einer Dreiviertelstunde getroffen und ich stelle Fragen und es ist schon wieder dieses... Und irgendwie hört man ja immer wieder, es gibt keine Zeit. Also Zeit und Raum und dann wieder, nein, gibt es nicht. Gibt es Zeit?
Selbstverständlich. Es gibt Zeit und es gibt Raum. Also wir sitzen in einem Raum, ja, und sprechen in der Zeit. Das ist die Ebene von Reflexion. Das ist da. Also, weil wo Reflexion ist, wo ich mir etwas gegenüberstellen kann, muss es Raum geben. Ich kann mir nur etwas gegenüberstellen in einem Raum. Und es ist völlig egal, ob ich mir das in einem räumlichen Raum oder in einem zeitlichen Raum, ja, der Zeitraum, mir etwas gegenüberstelle. Also der ganz einfaches Beispiel, das ist sehr komplex, aber sehr einfach zu verstehen eigentlich. Wenn du jetzt ins Universum guckst und du hättest ein tolles Teleskop, ja, das Hubble-Teleskop meinetwegen, und du guckst eine Galaxie an, die eine Milliarde Lichtjahre entfernt ist, dann siehst du die Galaxie so, wie sie vor einer Milliarde Jahre war. Du siehst die Galaxie nicht so, wie sie heute ist. Weil das Licht so viel Zeit braucht, um den Raum, um durch den Raum zu uns zu kommen. Ja? Das heißt also, Zeit und Raum sind im Grunde genommen ein und dasselbe. Das sind zwei verschiedene Qualitäten ein und derselben Quelle. Da, wo Zeit und Raum nicht sind, bin ich. Und wo ich bin, gibt es nichts zu sagen. Wo ich bin, da ist mir nichts entsprungen. Wo ich bin, gibt es kein Universum. Nicht mal ein Universum, da gibt es gar nichts. Ich bin unauffindbar und in der Unauffindbarkeit gibt es keine Zeit und keinen Raum. Und in der Auffindbarkeit, das ist ja ganz offensichtlich, Auffindbarkeit, bin ich aufzufinden. Hier sitze ich, ja. Ich muss nicht ich sagen. Man haut mir mit dem Hammer auf den Daumen, da sage ich auch und nicht du. Ja, das ist im Raum gefunden werden, im Raum vorhanden sein. Dieses ganze Konzeptionalisieren von solchen einfachen Sachen. Also einfach, wir leben im Raum der Zeit. Ja, wir als Erscheinung, als physische Erscheinung habe ich einen Anfang und ein Ende. Ich bin nicht endlos, bin ich ewig als Erscheinung im Raum. Und genau das zeigt mir der Raum. Der Raum zeigt mir, oder im Raum wird mir gezeigt, dass Veränderung stattfindet. Dass nichts bleibt, wie es ist. Und dass Dinge, die sind, vergehen können. Das ist hochspirituell. Das ist höchst spirituell. Das ist so spirituell, dass das heißt einfach, das Leben zeigt mir, was es ist, ja. Ständig.
Dann ist Zeit ein Geschenk?
Ja, wenn es ein Geschenk ist, es kann natürlich auch eine Tortur sein, ja. Es kann auch eine Strafe sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade mit dir als Folterknecht in einem Zimmer sitze, ist Zeit kein Geschenk. Zeit ist relativ, ja? Also ganz klar. Wir müssen ganz klar sehen, in dem Moment, wo Zeit und Raum eintreten, befinde ich mich im Relativen. Und im Relativen kann ich das ein Geschenk nennen und ich kann es eine Qual nennen. Ja? Oder es wird dann als Qual oder Geschenk empfunden, so kannst du das auch sagen. Da kannst du alle persönliche Idee rausnehmen, ja? Darum ist es Leben immer nur Möglichkeit. Ja, also diese sehr salbungsvollen, weisheitsvollen Prediger und Lehrer, ja, die erzählen, wie wunderbar das Leben ist. Da würde ich sagen, das ist eine sehr, sehr relative Sicht der Dinge. weil es gibt Orte und Umstände, wo das Leben alles andere als wunderbar ist. Ja? Wo es wirklich ein Horror ist. Und darum aber wieder, selbst im Horror, wenn es passiert, das Bewusstsein zu sich kommt. Also wenn dieses ständige nach außen fließen, aus welchem Grund auch immer, einkehrt, zu sich kommt, zu sich zurück, zur Quelle, von wo es ausgeht, dann ist das ein Bad. Und durch dieses Bad passiert, was dann passiert. Es kann sich alles verändern in diesem Bad. Vor allen Dingen natürlich alle Ideen und Vorstellungen und Konzepte, die ich über das Leben habe, wie es sein müsste, was passieren sollte, was das Leben mir schuldig ist. Ja, also auch qualvolle Situationen sind nicht immer nur qualvoll, weil Umstände auf mich einwirken, sondern qualvolle Umstände können auch daher kommen, dass ich an Dingen festhalte, die ich als zu meinem Leben gehörig erachte oder die ich mir nicht anders vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht geschlagen zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, eigenständig und ja, ich kann mir nicht vorstellen, mich einfach mal nicht schlecht zu fühlen. Ja, also
das erscheint ja so wie eine Gewohnheit und als wenn Aufmerksamkeit oder Bewusstsein selbst nicht unterscheiden kann zwischen gut und schlecht.
Richtig, genau, genau.
Also genau. Dass es einfach eine Aufmerksamkeit gibt und die Bewertung, die passiert dann, ja, aber es ist mir dann egal, wenn ich erstmal so, ich werde immer geschlagen und mir geht es immer schlecht, dann gebe ich mir die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein entfaltet sich so und holt es sich immer wieder, weil es nichts anderes als Wirklichkeit erkennen kann, weil es tatsächlich glaubt, so gehört das und wird da Leid Brennstoff fürs Bewusstsein? Muss es so leidvoll werden?
Ist das natürlich muss es so leidvoll werden. Natürlich muss es so leidvoll werden.
In diesem Kontext der Spirale des immer schlechter Werdens?
Nein, nicht in der Spirale des Kontextes, sondern es muss immer schlimmer werden, bis zu dem Punkt, wo es aufhört, schlimmer zu werden. Und das geht nicht darum, es geht nicht darum zu sagen, es muss 100% schlimm sein oder nur 30% schlimm sein oder für dich muss es ganz besonders schlimm sein. Überhaupt nicht, sondern es muss so lange schlimmer werden oder intensiver oder härter oder wie auch immer, bis es das nicht mehr muss.
Okay.
Ja, also es ist ein bisschen gefährlich, in diesem Bereich zu sprechen, weil es, wie gesagt, sehr stark und schnell wieder konzeptionalisiert werden kann. Mhm. Aber alles ist ein Hinweis, ja. Du bist hier, du, was auch immer du bist hier und erfährst Leben. Und das Leben antwortet immer ganz genau. Also nicht, da ist nicht das Leben getrennt von dir, das antwortet, sondern die Situation, in der du dich befindest, ist die Antwort auf dich. Mhm. Und wenn du das irgendwann mitbekommst, dann könnte es sein, ja, dass ganz viele Mechanismen in sich zusammenbrechen, die genau dieses Erleben aufrechterhalten haben. Genau dieses Erleben, das du als dein Leben erfährst. Es geht hier nie um Strafe, es geht nie darum, dass du irgendwas verdient hast oder nicht verdient hast, sondern es geht darum, dass Bewusstsein selbst sich in bestimmten Umständen vorgefunden hat und wie den Umstand umkreist, sagen wir mal so, angezogen wird, vielleicht auch magisch angezogen wird von einem Schmerz zum Beispiel, ja, von einer Unterdrückung, von einer Qual, von einem Nicht-Gesehen-Werden, von einem, was auch immer, es kann auch umgedreht sein, von einem Stolz, von einer Selbstherrlichkeit, ja, was auch immer. So, wie in einem Wahn, ja, das ist ja die Illusion, das ist die Trance, das ist der Wahnsinn, in dem wir leben, ja. Und dieser Wahnsinn kann in jedem Augenblick an Dynamik verlieren. Aber er tut es eben nur, wenn er es tut. Und er kann es zum Beispiel tun, wenn du verstehst, wovon ich spreche. Wenn du wirklich hörst, was ich sage und nicht nur denkst, naja, der hat gut reden. Ist ja ganz nett, was der erzählt, ja, aber hat ja nichts mit mir zu tun. Wenn sich dir das so darstellt, dann wird es für dich nichts bewirken.
Also ist das, was wir als so schmerzhaft manchmal erleben, einfach nur ein Sterben dieser Ich-Idee, was sich dann auch wie Sterben anfühlt? Also irgendwas passiert, ein großer Verlust, damit ist die gesamte Idee von mir und meinem Leben und was jemand anders oder eine Situation für mich mal bedeutet hat, ist von jetzt auf gleich eigentlich zunichte. Und das wird so direkt gespürt, also der Verlust eines geliebten Menschen oder der Verlust meiner gesamten Lebensumstände oder solche Sachen, die wir ja immer wieder erleben, wo wir immer wieder von wegstreben, das sollte nicht passieren, das sollte alles unter Kontrolle bleiben und ich möchte das nicht erleben. Mhm. Aber wenn es dann passiert, dann kann es damit einhergehen, dass diese Illusion auf einmal so offensichtlich ist.
Welche?
Dass ich ein Gedankenkonstrukt verbunden habe mit der Anwesenheit einer anderen Person oder mit der Anwesenheit von Geld oder die, was okay. auf einmal wieder mir weggenommen wird, scheinbar weggenommen wird. Dass diese, und dass das dann offensichtlich werden kann und dass ich da eigentlich ich habe wirklich keinen Einfluss darauf, wenn das passiert. Also es kann hunderte Mal passieren, dass ich mich immer wieder Nein schreie.
Ja.
Und mir immer wieder neue Partner suche und immer wieder neues Geld versuche ranzuschaffen und immer wieder da, ich verliere was und nein, ich muss es nochmal probieren. Und es kann aber auch passieren, dass dann einfach so offensichtlich wird.
Wow. Es kann passieren, dass es nicht mehr passiert. Also du hattest gerade ein dramatisches Beispiel, ein geliebter Mensch stirbt. Ja, wenn es wirklich ein geliebter Mensch war. Ja? Also ein Mensch, den du wirklich liebst, stirbt. Hier geht es nicht darum zu sagen, das ist ja nur ein Gedanke, hier ist ja niemand, ja, weil er ist ja nicht mehr da, ne? Der ist ja unter der Erde oder sonst wo. Ich sehe keinen geliebten Menschen, wo ist er denn? Sondern nein, wenn ein geliebter Mensch stirbt und du zutiefst im Schmerz bist, dann ist genau das. Dann ist genau dieser Schmerz. Und dann werden sich höchstwahrscheinlich, wenn du, sagen wir mal, wach bist, solche merkwürdigen Ideen wie wer fühlt den Schmerz, wer denkt die Gedanken und so überhaupt gar nicht stellen. Sondern da ist Schmerz, Traurigkeit, vielleicht ist da auch nur Stillsein, vielleicht ist da eine bestimmte Form von Tiefe, vielleicht ist da eine bestimmte Form von Erkennen in der Natur oder in Umständen der geliebten Person, was auch immer. Also es geht wiederum nicht darum, das, was nicht hier ist, aus der Welt zu konzeptionalisieren, indem man sagt, das sind ja alles nur Gedanken. Alles sind nur Gedanken und Gefühle. Es gibt nichts anderes als Gedanken und Gefühle. Alles, was wir erleben und erfahren in diesem Leben, sind Gedanken und Gefühle. Die Frage ist nur, ob ich Gedanken und Gefühle ob die mich dominieren, ja, ob, also in einer Form dominieren, dass sie mit mir ihr Spiel spielen, das ich als mein Leben glaube, oder ob ich genau das erlebe, was sich hier entfaltet. Und hier kann sich ein tiefer Schmerz entfalten. Und dieser tiefe Schmerz kann sich jeden Tag hier wieder entfalten. Er wird nicht immer gleich sein. Der kann ganz verschieden sein in dem Schmerz. Könnte zum Beispiel auch mal ein tiefes Glück sein. Eine ganz tiefe Freude, eine ganz tiefe Stille, eine ganz tiefe Kommunion. Grundlose Leichtigkeit in einer ganz tiefen Traurigkeit. Also diese Gefühle, die unmittelbar erlebt werden, die sind unbekannt. Mhm. Die kenne ich nicht. Da kann ich nicht sagen, ja, das ist seit 20 Jahren bei mir so, ja. Diese Gefühle gibt es nicht darin. Und insofern, also es ist eine Idee, es ist ein wahnsinniges Konzept zu glauben, erstens, es gibt keinen Raum und keine Zeit und das sind nur Gedanken und Gefühle und was weiß ich nicht. Es gibt nichts anderes als Raum und Zeit, Gedanken und Gefühle. Außerhalb von Raum und Zeit kann ich keine Gedanken und Gefühle erleben. Und außerhalb von Raum und Zeit taucht nichts auf, also kein Ich, kein Einssein, keine Erleuchtung, kein Buddha, kein Gott.
Kein Tod, kein Leben.
Kein Tod, kein Leben. Aus dieser Einsicht heraus kannst du natürlich sagen, Erleuchtung ist Illusion. Weil Erleuchtung nur in Raum und Zeit auftreten kann. Als eine Realisation natürlich, die über Raum und Zeit hinausgeht, ja. Also die wirkliche Realisation bewegt sich nicht in Raum und Zeit. Aber nur in Raum und Zeit kann Realisation stattfinden.